Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Olympiagold ist vergeben, geht an die USA. 2:1 Sieg nach Verlängerung gegen Kanada, und mit dabei im Stadion war Bernd Schwegerer. Servus.
So ist es. Guten Tag, Herr Fetzer. Ein letztes Mal aus Mailand. Wenn wir jetzt hier gleich die Aufnahme stoppen, werde ich sofort Richtung Flughafen aufbrechen.
Ja, das waren anstrengende 2 Wochen auf jeden Fall, aber auch 2 Wochen voller überragender Eishockeyspieler. Was war das gestern für ein Eishockeyspiel? Und haben wir einen verdienten Sieger?
Also ich sag mal so, über das gesamte Turnier finde ich es in Ordnung, dass die Amerikaner gewonnen haben. Dann müssen wir natürlich sagen, dass sie auch grundsätzlich einfach mal dran waren, weil sie ja in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, so oft kurz davor waren. 2010 hätten sie auch schon gewinnen können. Sie hätten auch das Four Nations gewinnen können. Sie hätten auch, weiß ich nicht, irgendwann mal einen World Cup gewinnen können. Deshalb finde ich, waren sie jetzt grundsätzlich einfach mal dran. Wenn wir nur auf das Spiel von gestern gucken, hatten sie es in keinster Weise verdient. Ja, einerseits, der Torwart ist Teil der Mannschaft und natürlich darf man jetzt nicht sagen, nur die Feldspieler entscheiden darüber, was verdient ist. Und wenn der Torwart einfach wahrscheinlich das Spiel seines Lebens macht, eine der besten Torhüterleistungen, die es jemals gab in der Eishockeywelt, ist das natürlich irgendwo auch verdient. Aber die Kanadier waren so klar besser, dass ich mir denke, nee, das, ehrlich gesagt, hat es mir nicht gefallen. Ich muss ganz ehrlich ein bisschen aufpassen, weil ich war ein bisschen angepisst nach dem Spiel, weil ich schon für die Kanadier war. Und die Art und Weise, wie sie dann verloren haben, hat mich wirklich geärgert. Aber ja, so ist es halt. So ist Sport, ne?
Ja. Ich glaube, wir müssen das Spiel, ich denke mal, die meisten werden es gesehen haben oder alle, die jetzt zuhören, haben es gesehen. Aber wir müssen so ein bisschen die Eckpfeiler dieses Spiels noch einmal nacherzählen. Den Spielfilm. Also ich finde, der Start der USA war eigentlich ganz gut. Also da haben sie dieses Tempo-Eishockey, das sie ja gespielt haben, ganz gut hingebracht, sind auch in Führung gegangen durch Matt Boldy. Würde ich sagen, nach dem ersten Drittel war das schon okay, oder?
Also ich fand den ersten Wechsel schon krass. Die haben die Kanadier ja vor 1,5 Minuten direkt eingestellt. Ich dachte, was ist denn hier los? Aber dann habe ich mir auch gedacht, naja, vielleicht war es für die Kanadier auch genau das Richtige, dass sie direkt mal hinten drin sind und wissen, okay, so läuft das hier also. Und ja, ich gebe dir auch recht, also das Tor, erstmal starker Zweikampf von Matthews, spielt den Pass nach vorne auf Boldy, dann macht der natürlich Makar und vor allem Tays richtig lächerlich. Also was Makar da gemacht hat, das war ja Kelvin-Niveau, ehrlich gesagt, vor dem Slowakei-Spiel.
Taves als letzter dann, oder meinst du? Dann,
genau.
Makar, hast du das gerade gesagt. Nee, Taves war dann der letzte Mann.
Taves hat sich da abkochen lassen und dann wackelt er noch schön Binnington aus. Alles wunderbar. Dann fand ich, waren die Kanadier ein bisschen besser, aber ich finde, spätestens mit dieser Strafzeit haben die Amerikaner das Spiel dann wieder übernommen. Ich würde auch sagen, nach dem ersten Drittel war das ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die USA. Alles okay, aber dann ab dem zweiten Drittel ist es halt ein komplett anderes Eishockeyspiel.
Ja, Makar macht den Ausgleich, 39. Minute, also das 1-0 von Boldy für die USA war in der 6. Makar mit dem Ausgleich in der 39. Und dann in Summe, ich glaube, wir müssen dann bis zur 60. Minute zurückgehen, zweites und drittes Drittel. Wir hatten einen Alleingang für Connor McDavid. Wir hatten einen Alleingang für Macklin Celebrini. Wir hatten Nathan MacKinnon, der am leeren Tor vorbeigeschossen hat. Das war wirklich das leere Tor, der schießt dann Außenpfosten. Ja. Wir hatten Devon Taves, der im Torraum ist und auch das leere Tor eigentlich hat. Er hat natürlich einen überragenden einen Save von Hellebuck, der da das Padloch hinbekommt. Wir hatten 1:33, 5-3 für die
das
Kanadier.
Das war alle unverschämter, was die Kanadier da gemacht haben, muss man auch so sagen.
Ja, aber was war da das Problem? Also, muss man auch sagen muss, ich meine, der Go-To-Guy ist in dem Fall, also du hast rechts McDavid und hast halt links MacKinnon für den Direktschuss und den haben sie einfach nicht gefunden über 1,5 Minuten, diesen Direktschuss.
Also, meine Theorie war während des Spiels, dass ich mit Kollegen gesprochen habe, ich glaube, die Amerikaner haben nicht einmal 5-3 trainiert. Weil sie wahrscheinlich dachten, das kriegen wir eh nicht im Finale. Und das sah völlig hilflos aus. Sie haben erst gar nicht geschossen. Und wenn sie geschossen haben, haben sie wirklich immer dahin geschossen, wo Hellebuck schon stand. Also der musste ja keine Monsterparade zeigen, wie er sie später gezeigt hat von den Szenen, die du gerade aufgezählt hast. Sondern der stand da in der Ecke und die haben sich gedacht, ach hier, wir schießen hier mal kurz auf die Brust. Also das war atemberaubend schlecht, wirklich.
Und andersrum gesehen hat die USA 17 Mal Unterzahl gespielt bei diesem Turnier, kein einziges Gegentor kassiert.
Ja, ja.
Und eben auch im Finale bei 1:33, 3-5, nicht dieses Gegentor, das wahrscheinlich dann das Spiel entschieden hätte zugunsten der Kanadier, weil die einfach dann, also man muss sich, wenn ihr Bock habt, auf
welche. Ja, gut, aber so den Ausgleich haben sie ja später gemacht, ne? Ob der Ausgleich das Spiel schon entschieden hätte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, okay. Da hast du wieder recht. Aber wenn man sich dann auch nochmal so dieses Spiel verdichtet, ich habe es mir dann danach nochmal in 10, 12 Minuten Zusammenfassung angeschaut, du hast ja nur Kanadier gegnerische Chancen, nur ein Tempo und immer wieder und immer wieder. Und ja,
andererseits. Ganz kurz dazu, ich habe gestern den PDO-Cast gehört noch auf dem Heimweg. Und die, ja, jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob die Zahlen dann so stimmen. Aber die Zahlen, die da genannt wurden, war, dass das Chancenverhältnis in dem Spiel, da reden wir jetzt nicht über Großchancen, generell Torchancen, war um die 50 für Kanada. Und ich glaube, es waren 16 oder 17 für die USA.
Ja, aber so viele Schüsse hat der Kanada gar nicht gehabt, 50.
Ja gut, also, aber man kann ja auch eine Torchance haben, ohne dass man einen Puck aufs Tor bringt, ne?
Ja, okay, aber dann, also, PDO-Cast ist natürlich auch sehr Starts-basiert. Insofern kann man, ja. Also dieses Verhältnis ist auf jeden Fall deutlich. Ich habe eine Goals Saved Above Expected von 4,6 gesehen für Hellebuyck, beziehungsweise Expected Goals 5,6 für die Kanadier und 2,7 war es, glaube ich, für die USA. Also die hatten schon mehr Chancen, aber die USA, von Anfang an hieß es, die haben einen Kader gebaut, der das Finale 2-1 gewinnt. Und was machen sie? Genau. Sie gewinnen das Finale 2-1. Das ist natürlich das klassische Ergebnis einfach. 2-1 im Finale. Wir haben, glaube ich, jetzt auch damit gerechnet, dass es jetzt nicht kein 7-6 wird. Ne? Also es ist einfach, Finale wird einfach nochmal anders gespielt, weil du weißt, okay, du musst das so angehen, weil es geht jetzt einfach um Gold und du darfst ja da keinen Fehler leisten. Aber unterm Strich, haben sie recht behalten, die USA, oder haben sie halt einfach Hellebuyck?
Naja, ich sag mal so, Geschichte wird halt von hinten erzählt, ne? Und jetzt kamen sie sich nachher hingestellt, wir waren ja nachher noch bei der Pressekonferenz mit Trainern und Spielern und da wurde sich natürlich hingestellt oder hingesessen und gesagt so, ja, das war genau das, was wir wollten, deswegen haben wir das Team so gebaut, es ging nicht um die beste Mannschaft, es ging nicht um die besten Einzelspieler, es ging darum, die Rollen zu besetzen und genau so war's. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn Nathan MacKinnon diesen Puck reinschießt, den er, wie John Cooper, der ja davor bei der PK war, gesagt hat, in 95% der Fällen ins Tor schießt, dann gewinnen die Kanadier das Spiel und dann haben wir wieder die Diskussion, dass die Amerikaner nicht in der Lage waren, genügend Tore zu schießen. Und dann würden wir über genau das gleiche Turnier, weil eine Szene anders ist, jetzt wieder darüber reden, dass die Amerikaner im Kader alles falsch gemacht haben und dass sie eben nicht in der Lage waren, was rein Skill angeht, mitzuhalten mit den Kanadiern. Aber jetzt wird gesagt, nee, das war alles genauso geplant und so. Ja, ist, wie gesagt, Geschichte wird von hinten erzählt. Und deshalb finde ich es ein bisschen lachhaft, dass das jetzt so getan wird, als hätten sie es genauso geplant. Weil in den Plänen war bestimmt nicht, ja gut, wir müssen halt darauf vertrauen, dass Nathan MacKinnon am leeren Tor vorbeischießt. Wir müssen darauf vertrauen, dass Magnus Celebrini allein in dieser letzten Überzahl kurz vor Schluss 4 Großchancen hat und den Puck dabei dreimal nicht mehr aufs Tor bringt.
Da müssen wir über das Siegtor reden für die USA. Jack Hughes macht es, ist natürlich dann bis auf alle Ewigkeiten in den Geschichtsbüchern, weil er dieses Best-on-Best-Turnier entschieden hat mit seinem Schuss. Werenski würde ich da auch mit dazu nehmen, der super vorbereitet hat, aber vor allem muss man dazu nehmen,
McDavid. Ein überragendes Turnier gespielt.
Genau, Zach Werenski, das ist auch nochmal, bevor wir über das Tor sprechen. Alle sprechen über Quinn Hughes, weil er einfach so flashy ist und weil es einfach geil aussieht, wie er es macht. Aber Werenski, ja, wie er da den MacKinnon wegwrestelt, ja, wie er sich da behauptet und dann den Pass rüber spielt, das ist halt auch eine sensationelle Aktion. Und da müssen wir halt drüber reden, dass MacKinnon da meiner Meinung nach im letzten Drittel, auch wenn es ein 3-1 war, also auch wenn McDavid und Makar durchgefallen sind und McDavid vorne vielleicht zu viel versucht hat, Makar gepinscht hat und überlaufen wird und das ein 3-1 ist, trotzdem kann MacKinnon da noch irgendwie an die Scheibe hinkommen, hat wahrscheinlich auch keine Kraft mehr, 3-3 und dann kommt Berensky und legt den rüber und Hughes macht das Tor.
Ja, und ich habe auch gedacht, als irgendjemand hat sich einen Puck, war das Werenski, so ein Stück zu weit vorgelegt und ich dachte, okay, jetzt hat der MacKinnon den und ich dachte, es geht wieder in die andere Richtung, ne, weil Makar und McDavid ja noch vorne waren. Also das muss man sagen, diese ganze Szene war überragend gemacht. Erstmal muss man auch sagen, wie Jack Hughes da McDavid abkocht. Das war ja eigentlich genauso wichtig wie das Tor, was er gemacht hat, weil sonst macht McDavid wahrscheinlich das Tor. Aber dass da vielleicht die besten drei Spieler der Welt zusammen auf dem Eis stehen, Makar, McDavid, MacKinnon und alle drei machen in diesem Wechsel alles falsch. Das hätte ich so auch nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, und dann ist MacKinnon der tragischste Held dieses Endspiels, weil er da eben als letzter noch die Chance hat, die Scheibe zu gewinnen gegen Werenski und weil er natürlich die Riesenchance vergibt. Oder ist es Devon Toews, der einmal nicht gut aussieht beim Gegentor und auch selber eine Riesenchance hat? Oder sind es beide? Oder ist es ganz Kanada? Also ich meine, du hast den
oder
Helden noch.
Oder ist es Connor McDavid, der schon wieder den großen Titel nicht holt, aber wieder MVP wird,
was
wie auch im Stanley Cup-Finale.
Hast du abgestimmt für den MVP?
Nee.
Durftest du? Nicht?
Okay, ich hätte, aber ich habe es verpeilt, ehrlich gesagt. Ich war in dem Moment zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt.
Aber ich habe gehört, erstes Drittelfinale hätte man. das kannst du beim Conn Smythe-Voting ist es doch so, dass du nochmal so sagen, okay, das ist meine Conn Smythe, es sei denn, es passiert das und das, also es sei denn, der gewinnt, dann muss es der sein. Du musst doch hier da in dem Fall entweder, also später abstimmen geht halt nicht, weil irgendwann musst du es halt irgendwie einreichen, das ist mir schon klar, du kannst es nicht erst nach dem Spiel einreichen, dann haut das nicht mehr hin, weil du musst es ja auch irgendwie vorbereiten, die Ehrung oder was weiß ich, bekannt geben, aber du musst doch dann irgendwie sagen können, okay, das ist für mich Conor McDavid, aber wenn hier die USA das Spiel gewinnt, ist es natürlich Connor Hellebuyck, der ist nicht mein bester Torwart des Turniers, glaube ich, geworden. Das war jetzt Ginoni. Also das ist Connor Hellebuyck, natürlich ist der MVP dieses Turniers, wenn die USA 2-1 gewinnt und er macht so ein Spiel im Finale.
Ja, absolut. Und ja, auch vorher schon. Ne? Ist ja nicht so, als hätte er vorher sonderlich viele Tore kassiert. Also er war mit Abstand der beste Spieler des Turniers, ne? Und er hätte für mich auch ganz klar den MVP kriegen müssen. Und für ihn persönlich freut es mich wirklich sehr, weil ja, wir wissen alle, er gilt seit Jahren als der beste Torwart der Welt und der ist ja auch zweimal in Folge jetzt Torwart des Jahres geworden in der NHL. Er ist sogar MVP geworden letztes Jahr, aber es heißt ja immer, er ist ein Typ für die Hauptrunde, in den Playoffs kann er es nicht. Und da sehen seine Zahlen ja auch wirklich nicht gut aus. Und dass Winnipeg in den letzten Jahren häufiger mal früh rausgegangen ist in den Playoffs, lag auch an ihm. Und deshalb fand ich es für ihn persönlich wirklich schön, dass er endlich diesen großen Moment in einem alles entscheidenden Spiel hatte.
Er ist bester Torhüter geworden. Ich schaue es mal nach. Das habe ich irgendwie. Irgendjemand hat das, glaube ich, gestern auch noch mal im Podcast erzählt, dass es Ginoni geworden ist. Stimmt nicht. Bester Torhüter Connor Hellebuyck, bester Verteidiger Quinn Hughes, bester Stürmer Connor McDavid, MVP Connor McDavid und im All-Star-Team Hellebuyck, Hughes, Makar, da taucht zum Beispiel Werenski nicht auf, und im Sturm Slavkovsky, McDavid, Celebrini. Als dass Jack Hughes dann im All-Star-Team nicht drin ist, ist natürlich auch Wahnsinn nach diesem Turnier.
Ja, eben, weil er hat ja auch, wann war das? Er hat auch 2 Tore im Halbfinale gemacht, ne? Und generell war er ja richtig stark, ne? Und ich meine, über ihn müssen wir auch mal reden, ne? Weil was, er hätte ja auch absolut der tragische Held werden können. Einerseits holt er diese Strafe raus, diese 4-Minuten-Strafe kurz vor Schluss für die Kanadier, für Reinhardt war es, glaube ich, ne? Und der haut dem ja den Schläger.
Bennett,
ja, genau. Ja, ich wusste, ja. Irgendein nerviger Typ von Florida. Und haut dem ja den Schläger.
Irgend so ein Sam aus Florida.
Ja, so dermaßen vors Gesicht, dass der ja seinen Zahn verliert. Also er hat quasi die große Strafe rausgeholt. Dann gleichzeitig oder kurz später sorgt er aber selber für eine Strafe und hätte dann der tragische Held werden können. Und dann am Ende ist er wieder der richtige Held, weil er das Tor macht. Also echt eine krasse Entwicklung. Und er hat ja gestern, er war ja auch bei dieser Pressekonferenz, auch nochmal drüber geredet, wie so seine letzten Jahre waren, dass er ja so stellvertretend für verantwortlich gemacht wird, dass es bei den ach so hochgelobten Devils ja noch nicht funktioniert. Generell, finde ich, waren da relativ viele bei den Amerikanern bei, die wirklich was zu beweisen hatten. Also einmal Hellebuyck, ne? Hellebuyck haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dann halt Jack Hughes. Dann natürlich Quinn Hughes, der letztens erst getradet wurde, ne? Der auch dieses einfachste Jahr hatte. Dann Auston Matthews, von dem es ja auch immer heißt, der kann es in den großen Spielen nicht. Also das war wirklich so eine Mannschaft von so vielen Leuten, die was zu beweisen hatten. Und für die persönlich freut es mich auch, dass sie es dann mal geschafft haben.
Jack Hughes, 2. bester Scorer in der USA am Ende. Ne? Also Quinn Hughes hatte 8 Punkte, Tor und 7 Vorlagen und Jack Hughes hat 4 Tore gemacht insgesamt und 7 Punkte. Und erinnern wir uns, der ist als Flügelspieler der 4. Reihe reingegangen in dieses Turnier, die dann aber gleich von Anfang an gezeigt hat, was sie drauf hat, ne? Mit Brock Nelson, Jack Hughes und JT Miller. Das war natürlich von Anfang an eine sehr, sehr gute Reihe und sehr, sehr auffällige Reihe in die Offensive. Und ja, Hughes hat sich dann hochgearbeitet im Lineup. Über den Treffer zum 2-1, über den Game-Winner haben wir gesprochen. Ich sage es jetzt an der Stelle nochmal, absolut unwürdig, dass dieses Finale im 3-gegen-3 entschieden wird. Es geht einfach nicht.
Also total, wobei ich sagen muss, darauf ist John Cooper ja gestern auch angesprochen worden bei der Pressekonferenz und ich fand, er hat da sehr, sehr gut drauf reagiert. Er hat gesagt, wir wussten vorher, wie es ist. Wir sind nicht die, die sich nachher darüber beschweren. Wenn alle vorher wissen, ist es für alle Teams gleich. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir selber schon da profitiert haben von dem Tschechien-Spiel. Ne? Also klar gibt es kanadische Fans, die sagen, ätzend, bei 5-5 hätten wir es gewonnen. Mag alles sein, aber keine Ahnung, kann niemand sagen, ob es wirklich so ist. Und wie gesagt, sie haben selber davon profitiert, auch die Amerikaner hatten gegen die Schweden schon davon profitiert. Ich gebe dir trotzdem recht, ich finde es nicht richtig, aber man kann nicht sagen, dass deswegen jetzt eine Mannschaft Olympiasieger geworden ist oder eben nicht.
Nein, aber es sind ja gleiche Bedingungen für beide, aber wir haben jetzt im letzten Podcast nochmal kurz gerätselt, wie es dann 2010 war, ne? weil das ganz sicher kein 3-gegen-3 war und es sah aus wie ein normales Eishockeyspiel, eine normale Eishockeyaktion war halt 4-gegen-4 damals, das Crosby-Tor, ja genau, aber das sah halt jetzt einfach nicht aus wie eine normale Eishockeyaktion, wenn du da 3 Spieler im Angriffsdrittel hast, ja, und selbst, also das müssen solche Superspieler natürlich wissen, dass sie vielleicht nicht ihren Tank komplett leer fahren nach vorne und dann nicht mehr nach hinten können, wie Conor McDavid, genau, und dass sie eben nicht so pinchen wie Cale Makar, wenn du durchfahren kannst als 2. Spieler und dann 3-auf-1 entsteht, das müssen die alles wissen. Trotzdem ist es auch so, dass sie halt einfach den Großteil ihres Eishockeys 5 gegen 5 spielen und vor allem dann auch die entscheidenden Spiele in den NHL-Playoffs 5 gegen 5 spielen, egal ob in der Regular, also in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung. Und selbst für die Aktionen, die sie da gebracht haben, hätte es da nochmal 2 Spieler gegeben, die dahinter gewesen wären und das absichern können. So funktioniert Eishockey und es funktioniert im 3 gegen 3 einfach anders. Es ist dann einfach ein anderes Spiel.
Ja, das gebe ich dir völlig recht. Wo du Crosby erwähnt hast, der war ja auch bei der Pressekonferenz und der hat nochmal ganz klar gesagt, dass er selber gesagt hat, ich spiele nicht. Also die Ärzte hatten natürlich auch gesagt, hey, du bist nicht ganz fit, das sieht man ja. Aber er hat selber gesagt, okay, ich spiele hier nicht, weil ich kann dem Team nicht helfen, wie es sich für ein Finale gehört. Und das fand ich, hatte echt schon Größe, weil er wusste ja selber, das ist so ziemlich oder sehr, sehr sicher die letzte Chance für mich hier bei Olympia nochmal zu spielen. Dann ein Finale, dann gegen die USA. Aber er wollte nicht spielen. Und das, ja, ich kann mich nur wiederholen, zeigt wirklich Größe.
Ja, super bitter natürlich auch, dass der dann ausfällt. Na, also wenn man jetzt auch nochmal das Turnier der Frauen mitnimmt, dass Poulin angeschlagen im Finale spielt bei den Frauen und dass Crosby nicht spielt im Finale, weil er im Viertelfinale einen Check kassiert hat. Also das sind natürlich auch Szenen, die dann hängen bleiben. Übrigens, sowohl Poulin als auch Crosby gegen Tschechien jeweils diesen Hit kassiert. Ja. Einmal war es Kaltunkova bei den Tschechen und einmal war es Gudas bei den Männern. Einfach scheiße, wenn die besten Spieler da nicht aufeinandertreffen oder wenn einer der besten Spieler, vor allem in den letzten Jahren prägend in den letzten Jahrzehnten, Sidney Crosby da zuschauen muss.
So ist das. Was natürlich wirklich schön war von den Amerikanern, muss man sagen, die Gedenkgeschichten für Johnny Goodrow, ne? Die haben ja sofort das Trikot ausgepackt, haben das Trikot und seine Kinder mit auf das Foto genommen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön, dass das nicht so ein bisschen alibimäßig ist, so nach dem Motto, ja, wir machen das jetzt mal so 3 Wochen lang, dann ist das vergessen. Ne? So bei der WM hatten sie letztes Jahr schon gemacht und jetzt auch noch dran, ihnen zu denken, fand ich wirklich schön. Was mir natürlich wieder überhaupt nicht gefallen hat, ist dann diese ganze Trump-Abfeierei. Ne? Also erstmal, also wie oft wir da gestern gehört haben, sei es in der Mix, so und sei es nach auf der Pressekonferenz, oh, we are so proud Americans. Also das war wirklich alle 2 Sekunden hat irgendeiner gesagt, wie stolz er ist, Amerikaner zu sein, dass Amerika das tollste Land der Welt ist und so. Also wirklich schrecklich. Und es gibt ja jetzt auch Aufnahmen davon, wie dann dieser komische FBI-Hansel da mit in der Kabine ist, der irgendwie auf Steuerzahlerkosten mit einem Privatjet eingeflogen wurde, wie ich zumindest las. Ob es stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber würde natürlich auch wieder sehr gut dazu passen. Und wie dann Trump da anruft und die alle den so abfeiern und der denen dann sagt, ja, kommt ins Weiße Haus und ich fliege euch mit Militärsachen rüber und so. Also, tja, so sind sie halt, aber da kann mir auch keiner erzählen, ja, das hat jetzt nichts mit Politik zu tun.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wird denen die Goldmedaille jetzt aberkannt, weil ich meine, es ist ja nicht erlaubt, politische Botschaften zu senden, oder, bei diesen Olympischen Spielen?
Ja, also, wird natürlich nicht getan und ja, natürlich ist ein Präsident auch mal fernab von seinen konkreten Inhalten einfach der höchste Repräsentant des Staates dann, okay, aber Trump ist ja nicht einfach irgendwie ein neutraler Politiker, wo man seine Inhalte in dem Moment ausblenden kann, ne? Deswegen, ja, das hat mich dann schon wieder sehr, sehr gestört, aber so ist halt ein Eishockey. Ja. Das ist halt, wenn man sieht, was Kachuk auch für ein riesen Trump-Fan ist, was Jack Eichel für ein riesen Trump-Fan ist und niemand von denen hat auch nur irgendwie eine Millisekunde irgendwas Kritisches mal geäußert. Also ich glaube, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Mannschaft auch sehr, sehr viele Trump-Fans sind, ehrlich gesagt.
Ja. Andererseits zum Beispiel bei den Freestylern, die ja genau in die andere Richtung gegangen sind. Ja, wobei ich auch sagen muss, Friedrich Merz wäre da auch da gewesen oder in der Kabine gewesen oder angerufen, wenn es so weit gegangen wäre.
Hat er bei den Handballern ja auch
genau, zum Beispiel bei den Handballern gemacht oder Angela Merkel 2014 beim WM-Finale dann in der Kabine oder natürlich dann von kanadischer Seite wäre es dann ähnlich gewesen, denke ich mal. Aber ja, wir sprechen halt hier speziell über Trump und natürlich auch das, was aktuell in den USA passiert, was wir aufs Schärfste kritisieren.
Und für was er steht, natürlich auch, ne, gar keine Frage. Ja. Dann kommen wir wieder zu positiven Sachen und zu sportlichen Sachen. Ich meine, wir haben häufiger schon drüber gesprochen, dass die Amerikaner ja wirklich eine krasse Entwicklung genommen haben. Das hat Auston Matthews auch gestern gesagt, wenn man sieht, wo wir herkommen, was in den letzten 15 Jahren allein passiert ist, wie viel Topstars wir in die NHL gebracht haben. Natürlich über dieses National Development Program, wie das dann auch lief bei den ganzen U-Weltmeisterschaften, wie die da dominieren. Und jetzt sind sie auch wirklich bei den Erwachsenen vorne. Ne? Wir reden darüber. Olympiasieger bei den Frauen, Weltmeister bei den Frauen, Olympiasieger bei den Männern, Weltmeister bei den Männern. Das ist schon wirklich eine krasse Dominanz, die Amerikaner da mittlerweile aufs Eis bringen.
Ja, alles in der Verlängerung, also alles hätte auch, wo zum Thema Geschichte wird von hinten erzählt, alles hätte auch andersrum passieren können, mit einem Tor auf der anderen Seite, also alle Spiele in der Verlängerung gewonnen, aber klar, jetzt steht aktuell Olympia und USA, Männer und Frauen, Olympia und Weltmeisterschaft, Männer und Frauen, USA vorne. Im Tor sind sie stärker mit Hellebuyck, ne? Natürlich vor allem als Nummer 1, aber die haben auch Swayman und Ettinger dahinter, ja. die in, möglicherweise in jedem anderen Team gestartet hätten, ja, oder in den meisten anderen Teams. Und in der Verteidigung.
Wobei nicht ein wenig lag, muss man sagen, ne?
Nein. Na ja, über der letzte, also das kannst du schon auch diskutieren. Der letzte geht durch und durch, ne?
Aber also vorher hält er diesen Schuss von Matthews auch schon krass und ja, also ich fand, das lag nicht an ihm.
Nein, natürlich lag es nicht an ihm, aber er hat halt jetzt einfach nicht diesen Save gehabt in dem Spiel, der ihnen das Spiel gerettet hat. Ja? Und Hellebuyck hatte wie viel davon? 3, 4? Ich weiß nicht. Also
ach, mehr noch.
Ja, genau. Also einfach.
Vor allen Dingen, ich finde ja, Hellebuyck hat ja nicht nur das gehalten, was er gehalten hat, sondern dieser Alleingang von McDavid, dass der da nicht schießt, liegt ja auch einfach daran, dass Hellebuyck so ein Weltstar ist, dass er sich vielleicht nicht traut zu schießen. Ne? Also er schafft es ja schon, sich bessere Voraussetzungen zu holen durch seinen Ruf. Ich weiß nicht, ob das vernünftig ausgedrückt war, aber du weißt, was ich meine.
Ja, und auch einfach, der ist halt einfach so ein Monster. Der ist so groß, so breit. Also auch am kurzen Pfosten spielen, ja, und trotzdem irgendwie rüberpushen und aber trotzdem zumachen oben. Also da ist nicht viel Lücke über der Schulter, wo du noch reinschießen kannst. Da ist, weil der einfach so groß ist und da so gut zumacht. Und es ist ja immer die Diskussion bei Hellebuyck, wenn das was vor ihm passiert, kalkulierbar ist, dann kannst du den eigentlich fast nicht bezwingen. Ja, dann brauchst du halt irgendwie, ja, entweder einen perfekten Schuss wie der von Makar, der war einfach perfekt über den Schoner, also die Höhe und Härte. Oder du brauchst irgendwie einen Abfälscher oder einen Rebound. Aber das, was er sieht, und selbst wenn es ein Querpass ist und selbst wenn er rüber muss, das hält er halt einfach, weil der so gut das Spiel lesen kann und einfach halt so gut in Position ist, dass er die meisten Schüsse einfach blockt. Und wenn es da ein bisschen chaotischer wird, das ist ja auch das Argument, dass es in den Playoffs bei ihm noch nicht so funktioniert hat, ja, als Vezina-Trophy-Gewinner und Hart-Trophy-Gewinner dann in den Playoffs keine guten Leistungen gezeigt, letzte Saison, weil es einfach chaotischer wird. Und wahrscheinlich ist ihm auch diese Art von Eishockey, die gespielt wird, auf internationalem Level da entgegengekommen.
Ja, reden wir über einen anderen Superstar. Was machen wir denn mit Herrn McDavid? Also wir haben gerade schon gesagt, er ist ja MVP geworden und er ist ja auch letztes Jahr im Stanley Cup-Finale MVP geworden als Zweiter. Ist der Mann verflucht? Also ich glaube nicht an so einen Quatsch natürlich, aber es ist ja schon krass. Also man darf ja nicht vergessen, der ist U20-Weltmeister geworden, der ist Herren-Weltmeister geworden schon. Also er hat die Four Nations gewonnen durch sein Tor in der Verlängerung. Übrigens bei der Weltmeisterschaft 2016 hat er auch im Finale getroffen. Also ist ja nicht, hätte der Mann noch nie was gewonnen. Aber wenn wir auf die beiden größten Titel des Welteishockeys schauen, auf den Stanley Cup, auf Olympiagold, keine Ahnung, liegt auch an ihm? Kann man mit ihm nicht gewinnen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, ist es tragisch, die ganze Karriere,
natürlich
oder ist
es
jetzt lächerlich?
Natürlich ist es tragisch, aber er hätte ja auch den Moment gehabt, wenn er allein durchgeht und das Tor macht. Er hat ja den Moment gehabt, dieses Turnier zu entscheiden, ja, oder das Tor zu machen gegen Hellebuyck. Vielleicht ist er dann derjenige, der das Tor macht. Also er hat ja seine Chance gehabt und hat sie in dem Fall nicht genutzt. Er kann nichts dafür. Er hat den Querpass gespielt auf McKinnon, oder? Also
nee,
er kann,
es war Celebrini.
Celebrini, ja, okay. Kann natürlich nichts dafür, dass McKinnon da diese Riesenchance liegen lässt oder Taves diese Riesenchance liegen lässt, aber trotzdem hat er auch seinen Moment gehabt, das Ding zu entscheiden und Sidney Crosby 2010 im Finale den Treffer erzielt. Also klar, ja, an ihm liegt es ganz sicher nicht. Also das, in dem Fall muss ich wahrscheinlich dann trotzdem nochmal ergänzen, man hat es ihm dann in der Verlängerung auch angemerkt, dass er es einfach erzwingen will. Ja, und vielleicht war das dann zu viel, ne? Dass er dann eben zu viel wollte und zu viel gemacht hat, weil er halt auch weiß, okay, das logisch ist das auch seine Legacy. Da wird auch drüber diskutiert, ob er jetzt diese Goldmedaille holt oder nicht. Da geht es dann natürlich vor allem ums Team, aber natürlich auch um ihn selber. Insofern würde ich sagen, in der Verlängerung dann vielleicht dann doch im Hinterkopf, dass er noch nichts Großes gewonnen hat, ja, oder keinen großen Mannschaftstitel gewonnen hat, aber für den Rest des Spiels, sondern dass er verflucht ist, das ist mir dann auch viel zu viel.
Ja, mir ist es auch viel zu viel und vor allen Dingen geht es mir immer so auf die Nerven, wenn jetzt irgendeiner erzählt, Matthew Tkachuk ist ein Gewinner, Connor McDavid nicht. Also Matthew Tkachuk hat in den kompletten K.O.-Spielen genau eine Vorlage gemacht und sonst gar nichts. Der hat auch sonst nichts, ehrlich gesagt, großartig zum Spiel beigetragen. Der durfte ja bei 3-3 noch nicht mehr aufs Eis, weil der einfach nicht gut genug ist. Und dann wird so einer, weil er halt immer in überragenden Mannschaften spielt, zugeben, McDavid jetzt hier bei Olympia auch, wird dann irgendwie abgefeiert als der große Winner und er sei irgendwie besser, also nicht besser im Sinne von, ist der bessere Eishockeyspieler, aber quasi er ist erfolgreicher oder irgendwie, weiß ich nicht, er sorgt mehr dafür, dass die Mannschaft gewinnt als McDavid. Das ist doch lächerlich in einer Mannschaftssportart, oder?
Ja, ist es, auf jeden Fall. Also, und dann da irgendwie auf, wie gesagt, dann da auch wieder und wieder das gleiche Thema, Geschichte wird von hinten erzählt, jetzt einfach obwohl die Kanadier da mehr Chancen gehabt hatten und es verdient gehabt hätten, auch dieses Spiel zu gewinnen. Logisch, es gehört immer auch dazu, die Chancen zu verwerten. Tor ist Teil des Spiels, haben wir alles schon jetzt gesagt. Aber dann halt dann daraus zu konstruieren, okay, einer ist ein Loser oder einer ist ein Winner, ist Quatsch.
Ja. Ja. Wie gesagt, was können Matthews, nicht auch noch, ja, Matthews können wir auch noch mit reinnehmen, aber den meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meinte Matthew Tkachuk, oder was können Connor McDavid dafür, dass Nathan MacKinnon das leere Tor nicht trifft. Ja. Ne? Also ist ja lächerlich.
Über zwei Wochen Eishockey bei diesen Olympischen Spielen. Wir haben vorher gesagt, wir haben große Vorfreude. Ich glaube, wir sind nicht enttäuscht worden von diesen zwei Wochen. Ich sage immer noch, das ist das beste Eishockey, das ich je gesehen habe, auch von der Art, wie es gespielt wurde. War es das beste Eishockey-Turnier, das es jemals gegeben hat?
Ja, da muss man natürlich unterscheiden, was man als Bestes empfindet. Also vom Niveau her gab es sicherlich noch nie so ein Eishockey-Turnier. Deswegen war es für mich ganz klar das beste Eishockey-Turnier, was ich gespielt habe. War es das Aufregendste? Es gab jetzt auch schon ein paar Langweiler-Spiele, muss man sagen. Oder ein paar Spiele, die so früh entschieden waren. Oder auch ein paar Mannschaften, die einfach nicht ansatzweise an ihr Niveau rangekommen sind. Oder auch Mannschaften, die vielleicht auch gar nicht das Niveau haben, an so einem Turnier eigentlich teilzunehmen, wie Italien, das ja nur als Gastgeber dabei war. Und Frankreich, das ja nur dabei war, weil die Russen nicht mitspielen durften. Also natürlich war das jetzt nicht von ersten bis zur letzten Sekunde ein absoluter Hochgenuss. Aber ich bleibe auch dabei, rein vom Niveau her, was das Tempo angeht, was die Intensität angeht, was die Taktik angeht, was die Technik angeht, war es wahrscheinlich wirklich das beste Eishockey-Turnier, was es jemals gab.
Ja, also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Es wurde nie besser Eishockey gespielt, also vom absoluten Niveau. Aber wenn du natürlich auch die Russen jetzt schon angesprochen hast, wenn eine der Top 4, Top 5 Nationen einfach nicht dabei ist, dann kannst du auch nicht sagen, dass es das beste Turnier ist, weil eine Mannschaft hat gefehlt. Also ein Teil hat er auf jeden Fall auch gefehlt.
Ja, rein sportlich haben die Russen natürlich gefehlt.
Eben sportlich, wir reden ja über Sport.
Ja, klar. Also ich hätte gerne mal Herrn Kutscherow gesehen, Herrn Panarin, Herr Kaprizov und sowas. Ne? Da wäre auf jeden Fall noch noch mehr möglich gewesen.
Ja. Und dann, wenn du dir die Kader von Siegermannschaften
anschaust. Und die Torhüter der Russen natürlich, ne?
Ja. Also wenn du schaust, was da 2002 bei den Kanadiern und auch 2010 bei den Kanadiern, auch 2006 bei den Schweden mit dabei war oder 98 bei den Tschechen oder dann 2014 wieder bei den Kanadiern auch da war. Also das war natürlich auch vom Niveau der Spieler für die damalige Zeit sehr, sehr hoch und eben mit russischer Beteiligung.
Wir das sagen war jetzt damals bloß, dann das Beste.
Genau, ja. Genau.
Ja, die Frage ist nur, wann lesen wir eigentlich jetzt den ersten Take, dass es an den 4 fehlenden Fuß lag, dass die Kanadier es verloren haben? Da hört man ja gar nichts mehr von, ne? Das wäre natürlich auch nochmal schön, wenn man das hört. Ja, hätten wir 4 Fuß mehr gehabt, dann wäre der eine Lauf ganz anders gewesen, ne? Also, naja, das ist auch wieder, also können wir auch wieder sehen, wie sehr da im Vorfeld irgendwelche Sachen erzählt werden, die dann irgendwann überhaupt kein Thema mehr sind, ne?
Milano Cortina, das war's für uns zumindest jetzt hier bei den Updates, aber ich würde sagen, natürlich alle, die supportet haben über Start Next, die kriegen natürlich nochmal eine Einschätzung, nochmal eine genauere Einschätzung zu einzelnen Spielern von uns. Also, es lohnt sich da auch noch erstens jetzt zu sagen, okay, habe ich gern gehört, vielen Dank dafür, startnext.com/Olympia-2026, da haue ich noch einen Fünfer rein. Oder ihr sagt, da hätte ich noch ein bisschen mehr Bock auf Podcasts, da kommt noch was und es ist ja auch schon was gekommen, Sonderepisoden, wie wir hier arbeiten. Wir haben übrigens auch Feedback bekommen, vielen Dank dafür, dass das sehr interessant war. Also das könnt ihr da auch hören, wenn ihr bei Startnext mit dabei seid. Aber hier für das Finale und für das Turnier sagen wir erstmal Dankeschön an euch und natürlich danke, grazie mille und schöne Grüße nach Milano. Bernd Schwickerath.
Ja, ich habe mich auch zu bedanken, weil ne, ihr wisst ja, ich setze mich hier einfach nur vor den Laptop und quatsche ein bisschen und die ganze andere Arbeit hat ja immer der Kollege Fetzer, der es alles schneidet und hochlädt und verbreitet und alles. Ne? Auch vielen Dank dafür an dich und dann wirklich auch vielen Dank für euch für die Unterstützung. Wir sagen es immer wieder, ohne euch gäbe es das nicht und das ist nicht nur so hergesagt, das stimmt auch und wir planen natürlich schon das nächste für die Weltmeisterschaft in der Schweiz, wo ich dann auch vor Ort sein werde. In Zürich, aber erstmal, jetzt schließen wir erstmal Mailand ab. Wie gesagt, wir machen noch einen großen Podcast, nur exklusiv für die Leute, die uns unterstützt haben, mit nochmal einem generellen Turnier, mit einer generellen Turnierzusammenfassung, nochmal ein paar Gedanken dazu. Und ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns dann jetzt mal wieder um den Rest, weil ist ja nicht ganz so unwichtig, was so noch in den Ligen jetzt passiert. Ne? Da geht's ja auch in den Schuhen. Die NHL spielt ja am Mittwoch schon wieder. Ne? Also das ist auch der absolute Wahnsinn, muss man sagen. Ne? Also wird auf jeden Fall noch einiges über Eishockey zu reden sein in den nächsten Wochen und Monaten.
Danke an euch für den Support, für die Unterstützung und danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph Fetze.